So, ich bin der Heli, Steinmeißl Heli. Ich mit zusammen mit Micha Kesser haben wir uns Gedanken gemacht über das Thema Veränderung durch Extremsituationen, Erlebnispädagogik in der Jugendarbeit, Veränderungen in Extremsituationen. Habe ich selbst einige erlebt, habe ich selbst einige hinter mir in meinem Bergsteigerleben, in meiner Zeit, wo ich sehr viel extrem unterwegs war. Jetzt bin ich schon gemäßigter. Nicht mehr so wild. Ich habe einige Situationen erlebt, die euch nicht zumuten würde oder nicht empfehlen, das zu erleben, durchzuerleben. Aber solche Sachen erlebt man einfach hin und wieder. Manche Momente, die man einfach nie mehr vergisst oder nie mehr vergessen kann, weil sie einfach so prägend waren, so markant einschneidend waren. Und deswegen möchte ich euch eine Geschichte erzählen von einer Extremtour, die plötzlich noch extremer geworden ist. Und zwar eine Situation am südlichsten Ende von Südamerika, in Patagonien, nicht ganz unten im Feuerland, sondern in Patagonien. Wir waren unterwegs zu dritt und es gilt darum, den schwierigsten Berg zu besteigen, den es überhaupt geben soll, den Cerro Torre in Patagonien. Patagonien, also da unten bei der Magellanstraße, Argentinien, an der Grenze zu Chile, im südlichsten Südamerika. Dort sind wir unterwegs für mehrere Wochen, um diesen Cerro Torre, diese schwierige Wand mit 1600 Meter Wandhöhe, zu besteigen. Cerro Torre, gefürchtet, besonders deswegen, weil er extreme Stürme hat. Extreme Stürme bis zu 400 km/h haben wir gehört davor, haben wir gelesen, aber so ein kleiner Sturm kann uns sicher nichts anhaben, haben wir gesagt. Wir haben schon viele Stürme erlebt, zum Beispiel, wir waren zusammen in der Eiger Nordwand unterwegs im Winter, haben einen Rückzug machen müssen aus 1200 Meter Wandhöhe, kurz unter dem Gipfel, Schweiz, genau, Eiger Nordwand. Und bei Sturm und Wind und Lawinen, Staublawinen, haben wir uns zurückseilen müssen. So ein kleiner Sturm kann uns sicher nichts anhaben. Also wir sind voller Elan, sind wir da zu dritt reingeklettert in diesen, auf diesen Cerro Torre. Wir haben leider kein besseres Bild, aber man sieht den Routenverlauf auf diesen gewaltigen Turm, 1600 Meter Wandhöhe. Unterhalb geht es bereits 400 Meter hinauf bis zu der ersten weiß-gelben Linie und von dort eben über diese Ostkanten, über den Ostgrat hinauf Richtung Gipfel, genau wo dieses R steht, der Kletterwand, genau dieses R, dort ist der Kompressor von den Erstbesteigern, die haben so ein Aggregat mitgenommen und zum Bohren, zum Hakenbohren haben die das einfach mit hinaufgeschleppt, Italiener, um die Routen zu versichern, um mit Bohrhaken zu versichern. Aber ziemlich schlechte Haken, so kleine dünne Haken, die was hin und wieder herausfetzen. Also das sind nur zum Fortbewegen gedacht, solche Haken, man hängt sie rein und zieht sie dann auf die Haken hoch. Wir sind hinaufklettert bis zum Ende von diesem gelben Bereich, also gelbe Linie. Wir sind 2 Tage schon unterwegs gewesen. Unten, weit unten, haben wir ein Biwak gemacht, also die Nacht dort gesessen verbracht. Wir haben praktisch nur ja, dort gesessen, die paar Stunden, wo es dunkel war, und haben dort einfach Eis herausgepickelt, eine waagerechte Fläche, eine kleine Sitzfläche, dass wir einfach dort die Nacht verbringen haben können. Natürlich nicht geschlafen, sondern nur geruht mit einem kalten Hintern halt. Das ist einfach so, beim Biwak hat man einfach öfters einen kalten Rücken oder einen kalten Hintern. Er schläft dann alles ein. Man schaut nur, dass man einfach die Nacht irgendwie übersteht, ohne dass man stirbt. Das ist Biwakieren. Man kann es auch gemütlicher machen, mit Schlafsack haben wir nicht mitgehabt. Wir sind dann hinaufgekommen, kurz unter den Gipfel. 100 Meter vor dem Gipfel ist urplötzlich ein Sturm losgegangen. 2 Tage schon, schönes Wetter. Wenig Wind, kaum Wind, kaum Wolken, im Großen und Ganzen schönes Wetter, für Patagonien sehr, sehr schön praktisch. Wenn kein Wind ist, ist es bereits schön in Patagonien. Und kurz unter dem Gipfel, 100 Meter unter dem Gipfel, geht dieser Sturm los mit einer Spitzengeschwindigkeit sicher von 200 km/h. Ich weiß vom Motorradfahren, was es bedeutet, 200 km/h, wenn man da den Kopf einfach oder die Hand einfach alles, der Luftdruck, was da beim Motorradfahren wirkt, hat uns praktisch da oben wirklich hin und her gerissen, wie eine Feder im Wind, sind wir hin und her gependelt worden, im Lehbereich, von hinten ist der Wind gekommen und sind wir praktisch von diesem Sturm umtobt worden. Dieser Moment war natürlich, weil das so plötzlich begonnen hat, für uns absolut überraschend. Absolut überraschend und natürlich kaum zu denken, dass wir irgendwie vielleicht noch am Gipfel könnten. Keine Chance. Für jeden war ganz klar, Gipfel unmöglich. Wir haben versucht, Kontakt zu reden miteinander. Unmöglich. Wir haben zu schreien begonnen, wir haben uns angebrüllt. Es war keine Verständigung möglich, der Sturm war so laut, zu laut. Absolute Extremsituation. Da gingen viele Gedanken durch in so einer Stunde da oben, wenn du da oben hängst und es wird immer kälter und kälter. Kannst du dir vorstellen, wenn jetzt 10 Grad minus wäre, wir wären so locker angezogen und es peitscht der Wind um unseren Körper. So kalt haben wir uns so gefühlt da oben, eine Stunde lang. Man kann nichts machen, man kann nur hängen dort und schauen, dass dann der Wind nicht irgendwie wegblasst. Wir sind am zwei Haken, sind wir gehängt dort, zwei dünne kleine Haken, zu dritt zusammen auf einem Stand, auf einem Standplatz praktisch mitten in der Wand drinnen, wo wir einen Hängestand mehr oder weniger, wo wir die letzten zwei Säulinge noch oben uns gehabt hätten. Und jetzt in diesem Sturm, machtlos da oben hängend, in dieser Kälte, in diesem Sturm. Meine Gedanken sind zurückgegangen an eine Situation, Dachstein, Südwand. Ich bin mit 18 Jahren bin eingestiegen in so eine wilde Wand, Dachstein, Südwand, mit, wie gesagt, 18 Jahre. Hops, ja. Die Wandhöhe ist zwischen 800 und 900 Meter hoch, dort wo die Steinerroute beginnt. Die erste Hälfte praktisch ist relativ leicht. Die Querung nach rechts da oben, die letzte Stück vor dem gelben Strich eben von der Route, ist ein Quergang nach rechts, 50 Meter vielleicht nach rechts querend, und da ist auch eine der Schlüsselstellen drinnen mit 4 plus oder 5 minus. Von der Schwierigkeit, kein Problem, habe ich gesagt, kein Problem, sowas kann ich locker meistern. Ich bin ohne Seil gegangen, ohne Kletterpartner, ohne Gurt, ich bin nur praktisch mit Hände und Füße geklettert. Habe einen Rucksack mitgehabt, ein wenig zu trinken und eine kleine Jause, ein kleines Festspann mitgehabt, mehr nicht. Einen Karabiner und eine Schlinge. Kein Seil, das ich mit zurückseilen könnte im Falle des Falles. Ich bin einfach da oben. Diese Querung habe ich dann locker durchgezogen und ich habe mich schon als Sieger gefühlt. Die schwierigste Stelle hinter mir, aber Fehler dürfen wir natürlich keine machen. Das war mir ganz klar, kein Fehler ist erlaubt. Habe ich dann Fehler gemacht? Eigentlich habe ich es nicht angegriffen. Micha, vielleicht kannst du noch helfen da, oder? Dann lassen wir es einmal weg, oder? Dann lassen wir es einmal so. Also, am Ende von diesem Quergang setzt ein Kamin an, ein Risskamin, praktisch so eine Verschneidung oder so, wo man stemmen kann, sich raufspreizen kann. Also dieses Glücksgefühl zum ersten Mal gehabt habe, jetzt bin ich ja fast oben, erst in Wandmitte, aber die Schlüsselstelle hinter mir. Im nächsten Moment schaue ich nach oben zu diesen Kaminen, zu diesen Rissen, sehe ich plötzlich, da ist eine schwarze Schicht drauf. Eine schwarze Schicht, das kenne ich ganz genau, da ist eine Eisschicht drauf. Bei diesen Temperaturen in der Früh, wo ich da unterwegs war, ich wollte keinen Steinschlag riskieren, im Spätherbst war das, wenn die Sonne oben einfatzt voll, dann kommen die Steine herunter vielleicht, weil das Eis die Steine loslöst. Also, deswegen sehr früh unterwegs. Also, das wird sicher ein Krisenproblem werden, wenn ich da jetzt abwarte, bis das Eis weg ist, dann erwischt mich irgendein Stein, das ist ein höllischer Steinschlag dort manchmal. Also bin ich einfach, habe ich versucht, das Eis zu durchklettern. Mit den Fingernägeln Eis abkratzend, dann habe ich einen Stein ausbrochen irgendwo und habe das Eis abkratzt und bin irgendwie schon langsam höher gekommen. Als ich oben weiter sehe, habe ich gemerkt, es geht mit Eis und zum Teil auch Schnee weiter. Die Schlüsselstelle noch einmal im Detail, diese Querung hinüber und dann setzt dieser nach links ziehende Kamin an oder Rissverschneidung, die man ein bisschen versteckt, dahinter versteckt, kaum sieht. Und dann geht es durch diese Bereiche höher und bis zu diesem Punkt, Ende von der gelben Linie, meine Route, mein Routenverlauf, bin ich durch dieses Eis durchgekommen mit kalten Fingern, eiskalten Fingern, kein Gefühl mehr drinnen, einige Mal wegrutscht mit den Füßen, dass man ganz klar war, wenn ich da jetzt loslasse, ich bin hundertprozentig tot. 400 Meter bin ich bereits oben gewesen und jetzt noch einmal ca. 100 Meter mehr. 500 Meter in der Wand oben und dort habe ich endlich einen kleinen Platz gefunden, wo ich mich hinsitzen habe können. Ich bin kaum gesessen, ist mein Lebensfilm durchgelaufen. Kaum gesessen ist schon der Lebensfilm von meinen, von vielen vergangenen Phasen, von verschiedenen Erlebnissen durchgangen, durch meinen Kopf durchgangen, wie ein Film, viele Sachen, die ich schon längst verdrängt gehabt habe, die ich längst vergessen gehabt habe, die ich auch vergessen wollte, sind durchgekommen einfach. Und am Ende von diesem Lebensfilm merke ich plötzlich, sehe mich irgendwie von der Distanz in der Wand sitzen, von oben her. Was tue ich mitten in der Wand da drinnen, mitten in der Wand sitzend, auf diesem Punkt und klettert da ohne Seil, ohne Haken, ohne Kletterfreund, ohne Partner, ohne Sicherung diese wilde Wand hoch. Von Schwierigkeitsgrad kein Problem. Aber da gibt es andere Schwierigkeiten, eben wie das Eis oder Steinschlag, was einen locker aus der Wand reißen kann und dann ist man einfach weg. Und ich habe genug Bilder gesehen von Bergrettungseinsätzen oder so, wo Leute abgestürzt sind, einfach tödlich abgestürzt sind, die zerstückelt waren zum Teil. Sowas möchte ich nicht erleben. Aber jetzt bin ich mitten in dieser Situation oben und bereits mitten im Sterben drinnen, so habe ich mich gefühlt. Am Ende von diesem Lebensfilm merke ich plötzlich irgendwie, was hat das Ganze für einen Sinn? Jetzt stecke ich mitten in der Wand drinnen, mein Leben hinter mir, 18 Jahre alt, was hat das für einen Sinn gehabt? Gibt es mehr Sinn, als ich jetzt bisher erlebt habe? Die einzigen Gedanken, was dort noch waren, sind: Gott, wo bist du und wo bin ich? Ich stecke mitten in der Wand drinnen und habe immer gedacht, davor in der Vergangenheit, an Gott denke ich einmal, wenn ich älter bin, wenn ich alt bin. Das reicht doch immer noch, oder? Das habe ich immer wieder gehört. Dann denkt man an Gott. Jetzt stecke ich mitten im Sterben drinnen und habe nicht an Gott gedacht. Oder nur so gelegentlich. Im Sterbebett reicht es immer noch, habe ich gedacht. Jetzt bin ich mitten im Sterben drinnen. Die richtigen Werte erkennt man erst, wenn man so ausgeliefert ist, wenn man dem Tod so nahe ist. Dann merkt man erst wirklich, was im Leben an Sinn hat. Und dort habe ich zum Beten begonnen. Ich habe zum Schreien begonnen. Ich habe geschrien: Gott, hilf mir, ich möchte noch nicht sterben mit 18 Jahren. Ich möchte irgendwie weiterkommen, drüber kommen, überleben, diese Wand durchsteigen noch und weiterleben können. Wenn es sie wirklich gibt, dann hilf mir durch. Ich bin dann weitergeklettert, nach einer Stunde vielleicht, bin irgendwie innerlich zwar lockerer gewesen, aber ich wusste, es kann jeder Zug kann das Ende sein. Bin die letzten 300 Metern hochklettert, durch die Wand durch und eben, das ist ungefähr 500 Meter in der Wand, dieser Ring, und dann bin ich noch durchklettert, die ganze Strecke hinauf, immer noch viel Eis, viel Schnee drinnen gewesen, bis zum Gipfel hinauf. Hinten ist ein leichter Abstieg, ganz ein gemütlicher, relativ gemütlicher Abstieg, und da kann man außen herum wieder zurückgehen. Ich bin dann am Gipfel oben gewesen und habe alles verdrängt gehabt, was ich irgendwie da unten in der Wand versprochen habe. Ich habe einige Versprechungen abgeben, Gott gegenüber, die jetzt nicht detailliert aufzählen will, aber der Hauptschlüssel war: Gott, wenn du es mir durchbringst, dann möchte ich auf jeden Fall Bibellesen beginnen, möchte mit dir nähern können, möchte mit Beten beschäftigen, mit der Bibel beschäftigen. Das habe ich versprochen. Ich habe dann das Ganze verdrängt, vergessen. Über ein Jahr später bin ich dann eingeladen worden von einer Freundin in den Jugendkreis. So eine Halleluja-schreiende Gruppen habe ich geglaubt und so weiter, da gehe ich nie hin. Und irgendwie hat mir die Freundin dann doch dazu gebracht, mit einem Druck, dass ich dann hingegangen bin. Und dort habe ich einen Mann kennengelernt, den Lutz kennengelernt. Der Lutz war der Jugendkreisleiter. Lutz hat von der Bibel geredet, als ob das sein tägliches Leben ist. Als ob das wie eine Zeitung praktisch ist für ihn und er liest es täglich. Ich war so überrascht, sowas zu erleben, sowas zu sehen, sowas zu hören, das habe ich noch nie davor bei einem Menschen gesehen, noch nie gehört. Ich dachte, der hat irgendwas an sich, eine Überzeugtheit oder irgendwas, was Besonderes an sich, was mir fehlt. Was mir fehlt. Dann bin ich heimgegangen, hat die Bibel herausgeholt aus einem verstaubten Bücherregal und habe die alte Familienbibel zum Lesen begonnen, wo wahrscheinlich noch nie wer gelesen hat davor, in meiner Familie, glaube ich. Und habe heimlich zum Bibellesen angefangen. über mehrere Wochen hinweg. Eine Bibel ist für mich ein Buch natürlich, wo ich einfach von vorne zum Lesen beginne. Habe ich von vorne zum Lesen begonnen natürlich und irgendwie bin ich dann angestanden, dann bin ich ein zweites Mal in diesen Jugendkreis gegangen, habe diesen Lutz gefragt, du, ich komme irgendwie nicht weiter mit Bibel lesen. Hat er mir empfohlen, du liest einmal im Neuen Testament, nicht im Alten Testament. Fangen wir an Johannes oder wo an. Das habe ich dann gemacht. Eines der markantesten Worte, was da gleich für mich am Anfang war, ich bin das Wort. Ich bin das Wort, was irgendwie auch das Wort des Lebens, die Bibel, das Wort des Lebens. So, später geht die Geschichte weiter.
Ja, hallo. Mein Name ist Micha Kesser. Heli hat mich schon ein bisschen vorgestellt. Ich bin gelernter Zimmermann und Berufsschullehrer und seit etwa 10 Jahren sehr eng mit dem Heli verbunden, weil ich mit meiner Schulklasse häufig auch zu ihm gehe. Und ich denke mal, hier sitzen viele oder einige, die den Heli schon kennen, die vielleicht schon bei ihm eine Freizeit mitgemacht haben, die in diesen Genuss kommen sind, coole Ferien dort zu erleben. Ich möchte mal für einen Augenblick diesen Gedanken euch mitgeben zum Nachdenken. Was wäre gewesen, wenn diese Dachstein-Südwand nicht dieses Eis gehabt hätte? Wenn diese Extremsituation nicht passiert wäre? Ich würde sicher nicht mit dem Heli heute hier stehen. Und vielleicht wird es irgendwo in Österreich einen Helmut Steinmassel geben, der in seiner Schreinerei arbeitet, 5 Tage die Woche, sein Vesper isst, seine Bildzeitung liest und eine Woche, in die mit Kumpels zum Klettern geht. Und kaum jemand würde ihn kennen und kaum ein Leben wird durch ihn beeinflusst werden. Mandy, der seit einigen Jahren auch hauptberuflich dabei ist, würde wahrscheinlich noch in seiner Kfz-Werkstatt sitzen und Karosserie ausbeulen. Diese brandgefährliche Situation, von der wir gerade gehört haben, die hat Helis Leben komplett in eine neue Richtung gelenkt. Und es gibt tatsächlich solche Situationen, solche Extremsituationen, die das Potenzial haben, in unserem Leben echte Veränderung zu bewirken. Das muss nicht immer so dramatisch sein, wie die Geschichte, die wir gerade gehört haben. Von jemand anders kann das schon viel kleinere Hürde sein. Aber in jedem Fall geht es darum, meinen bisherigen Rahmen zu sprengen. Ich will das Ganze mal mit einem Schaubild verdeutlichen. Wir alle haben so Bereiche in unserem Leben, da kennen wir uns aus. Da fühlen wir uns kompetent, da fühlen wir uns fit. Das ist die sogenannte Komfortzone. Da gibt es nichts besonders Neues, alles ist gewohnt. Und es geht uns da zwar subjektiv gut, weil wir fühlen uns da irgendwie gut drauf, aber wenn wir nur in dieser Zone bleiben würden, dann wird sich in unserem Leben nichts ändern. Wir würden auch nichts lernen und wir würden keine Erfahrungen machen. Deshalb gibt es da drum so eine Zone, die will ich mal die Lernzone nennen. Und in dieser Zone bewegen wir uns immer wieder. Immer wenn wir auf uns auf was Neues einlassen, wenn wir irgendwas Neues ausprobieren oder so, oder neue Erfahrungen machen, dann kommen wir in diese Lernzone. Wenn aber das Neue zu krass ist und wenn es für uns wie zur Bedrohung wird, dann geht es über eine Zone, die nennen wir mal die Panikzone. Das sind also Erlebnisse, die so weit vom Gewohnten abweichen, das wollen wir in unserer Definition als Extremsituationen bezeichnen. Und mit diesem Bild kann man ein bisschen spielen. Ich habe mal so sieht es wahrscheinlich aus bei vielen von euch, die so cool drauf sind, gell? Die riesige Komfortzone, die kann man mit so einem Hüpfer da drüber vom Gerüst runter nicht schrecken, das ist für die so. Nimmt man mit. Und da gibt es vielleicht Menschen, die sind eher so gestrickt, ja? Das ist die Komfortzone relativ eng und sobald es ein bisschen kritisch wird, dann ist auch die Panik relativ nah. Ich will euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn ihr zum Heli frisch auf der Freizeit kommt. Jedenfalls habe ich so bei vielen mitgekriegt, ich mache bei ihm auch Kinderlager und Teenagerlager mit und so weiter. Und ich habe Leute erlebt, die haben einen Heli gehasst. Warum muss der Typ von mir verlangen, dass ich dann aufkletter oder dass ich dann runterspringe? Da stellt sich die Frage, Heli oder Heliminator? Also so, habt ihr es mal ein bisschen verzerrt, so Bild haben da manche vielleicht von ihm. Nein, ich kenne ihn so relativ lang, dieses Bild täuscht. Ich möchte euch jetzt mit ein paar Fotos mit hineinnehmen in unsere Freizeitarbeit. Und bei mir persönlich heißt es in der Hauptsache, dass ich mit Schülern unterwegs bin in meiner Berufsschule. Und das Besondere ist dabei, dass die meisten von denen, oder viele von denen vorher nie einen Berg aus der Nähe gesehen haben, nie am Fels geklettert sind und schon gar nicht irgendwie auf Ski oder einem ähnlichen Gerät gestanden sind. Natürlich arbeiten wir viel mit dem Seil, wie hier, bei der Abseilaktion. Und da ist immer die Frage, kann ich mich auf dieses Seil verlassen? So eine Situation ist was völlig anderes als ein Computerspiel. Computerspiel mag aufregender sein und die Bilder bewegter und die Action krasser, aber mal ehrlich, ein Computerspiel, wenn ich da irgendeinen Fehler mache, höchster Fall brennt mir die Festplatte durch oder ich schmeiße den Bildschirm runter, aber bei dieser Aktion, da hat ein Fehler katastrophale Folge. Das weiß jeder, der sich darauf einlässt. Wir haben hier abgeseilt, das war vor 3 Wochen etwa, an einer Kante. Und das sind immer besonders schöne Abseilstellen, weil diese Kante, die markiert genau den Übergang von der Komfort zur, meistens direkt zur Panikzone. Sich voll in das Seil hängen. Noch steht man auf seine eigenen Füße. Das ist man gewöhnt. Steht man auch jeden Tag. Aber sich in dieses Seil reinzuhängen, das kostet für viele, für mich manchmal auch wieder, wenn ich es lange nicht gemacht habe, enorme Überwindung. Im Anschluss an diese Aktion habe ich so eine Art Andacht oder Bibelarbeit, wie auch immer ihr es nennen wollt, über Vertrauen gehalten, auf diesem Abseilfelsen. Und ich kann euch sagen, ich habe noch nie so eine aufmerksame Gruppe erlebt, ja, so wie ihr jetzt heute auch. Aber die waren so dabei. Wenn ich das irgendwo im Gemeindehaus gemacht hätte, da wären wir wahrscheinlich ein paar eingeschlafen. Aber wenn man von Vertrauen spricht und man hat es gerade erlebt, das ist eine unglaubliche Chance. Denn man weiß genau, ohne Vertrauen hätte man diese ganze Aktion nicht machen können. Ein paar Tage später hat mir eine Mutter von einem Teilnehmer dieser Aktion eine Mail geschickt, ein nettes Mail, und hat mir erzählt, wie ihr Sohn völlig begeistert von dem Wochenende kam und es nur so aus ihm rausgesprudelt ist von dieser Aktion. Und das war einer Originaltext der Mutter, den musste man vorher jedes Wort aus der Nase rausziehen. Veränderung im Kleinen, aber durchaus wichtig. Diese Komfortzone, die Kanadier sagen Step Out, oder die Amerikaner Step Out of Your Comfort Zone, machen Schritt aus dieser Zone raus und dieser Satz ist uns immer wieder Programm. Das kann zum Beispiel auch heißen, eine Wanderung zu machen und bei uns hieß das, ja, ein bisschen krassere Wanderung, auf den Grimming. Das sind 1400 Höhenmeter. Am Anfang geht es noch recht gemütlich durch den Bergwald, oben durch so ein Kar und am Schluss, da wird es dann ein bisschen kritischer. Teilweise hat Stahlseile, teilweise jetzt keine. Und wir sind da mit der kompletten Biwak-Ausrüstung hoch. Es wurde dann auch mal sehr lang gebraucht, wurde dann auch dunkel. So, nur manche hatten die Stirnlampe. Und haben dann da oben auf dem Gipfel geschlafen. Da kann es durchaus im Sommer auch 0 Grad haben, habe ich dort mal erlebt, mit Eis auf meinem Biwaksack. Und am anderen Morgen wurde man belohnt durch diesen Sonnenaufgang. Das kann auch heißen, hier mit der Schulklasse, abends nach einem langen Action-Tag nochmal die Ski oder die Schneeschuhe oder Snowboard oder was auch immer die Jungs dabei hatten, auszupacken und hochzulaufen in die Nacht rein und dann dort zu übernachten, aber nicht auf der Hütte, sondern, ihr ahnt's wahrscheinlich, in einer Schneehöhle. So sieht eine komfortable Schneehöhle aus. Man gräbt runter, man gräbt wieder hoch, macht so einen Absatz, dass die kalte Luft abfließen kann und macht die Schee rund, dass es nirgendwo tropft. Wunderschön, kann man genial schlafen. Ist angenehm warm, plus 5 Grad oder so. Und so, die war auch noch okay, die Schneehöhle. Aber der hat garantiert die Nacht frierend verbracht, weil er sich nur halb eingegraben hat. Und der hier auch, das war unser Busfahrer. Der hat alles mitgemacht, was es zu mitmachen gibt. Wo meine Schüler so die Schwerpunkte gesetzt haben bei diesem Schneehöhlenbau, das war hier. Oder hier. Keiner hätte von den Jungs vorher gedacht, dass man so Nacht im Schnee überleben kann. Haben es alle überlebt, bin ich froh. Ich hätte wahrscheinlich ein Problem. Und dass Pfannkuchen nachts um 1 Uhr mit Abermillionen Sternepunkte über einem besser schmecken können als der Hamburger an der Straßenecke. Das ist mein Kollege, der mich immer begleitet und der hier professionell Pfannkuchen aus der Colaflasche weckt. Wir fordern übrigens nicht nur andere heraus, sondern wir werden immer wieder selber herausgefordert. Der Heli hat es so an sich, wenn man mit ihm zusammen ist, dann lädt er einen ein und sagt, hey, gehst mit, ich will was Neues ausprobieren, so kleine Skitour. Kleine Skitour. Das bin ich. Und das Aufsteigen hat mir noch nicht so viel Kummer gemacht. Mir hat das Munterfahrerkopfzerbrechen gemacht. Und wir sind da auch über die Flanke wieder abgefahren. Das war auch so ein Ausstieg aus meiner Komfortzone. Aber es ging dann gut. Vor 2 Wochen war ich mit meiner Berufsschulklasse unterwegs, beziehungsweise Meisterschulklasse, die sind schon ein bisschen älter. Und wir waren am Schrocken, das ist auch beim Heli dort in der Nähe. Und die Aufstiegsroute, das allerletzte Stück, das geht über diesen Grat. Und die Abfahrt, da fährt man dann diese Flanke runter. Und man hatte Leute dabei, die noch nie auf Ski gestanden sind. Das haben wir schon öfters gemacht. Die lernen das dann auch relativ schnell. Einer, der hat den Schlitten dabei. Den hat er aber allerdings hier stehen lassen, ganz rechts. Und ist dann, ich habe eine Plastiktüte dabei gehabt, die habe ich ihm ausgeliehen. Und mit der ist er dann abgefahren. War ein Riesenspaß. Und dieser Aufstieg, der Grat sieht hier gar nicht so zackig aus, aber da oben, wo die 3 Höcker sind, da sieht er so aus. Und der Gang über diesen Grat, der hat auch wieder so Ausstieg aus der Komfortzone markiert. Es war schon, die körperliche Anstrengung war für viele schon Herausforderung. Und dann links geht es etwa 1000 Meter runter, in so Flanke in Richtung Tal. Und rechts, ja, so vielleicht 200 Höhenmeter oder so. In solche Situationen, Mandy, das war unser Bergführer, der hat dann gefragt, ob er will, dass sie ein Seil anlegt. Und die Gruppe, jeder hat gesagt, ja, gern ein Seil. Ja. Also in solche Situationen ist nicht mehr wichtig, was die anderen so von mir denken oder ob die mich für Weichei oder ein Feigling halten. In Extremsituationen, da fallen die Maske. Und ich glaube persönlich, dass Extremsituationen auch eine Chance sind, unseren lästigen Charaktereigenschaft loszuwerden, die uns alle irgendwie plagt. Und das ist der Stolz. Ich glaube, das ist eine der Hauptarbeits- und Veränderungsbereiche, wo Gott uns ändern will auch. Und wenn man sie gemeinsam durchsteht, so wie hier, können sie eine Gruppe zusammenschweißen. Allerdings ist es so, Extremsituationen an sich müssen noch nicht unbedingt eine positive Veränderung bringen. Sie stellen einem aber eine Frage. Bei Heli war es die Frage, war das alles in meinem Leben? Welchen Sinn hat dieses Leben eigentlich? Mir fiel beim Nachdenken auf, dass so ziemlich alle Menschen, deren Leben ich in der Bibel so ein bisschen kennenlernen kann, Extremsituationen erlebt haben. Da kannst du anfangen mit dem Abraham, über den Noah, der Mose, der Jakob, der Josef, der Elias, der Jonah, der Hiob und der David. Wenn euch die mal überlegt, jeder ist irgendwie durch irgendein krasses Event in seinem Leben gegangen. Und wenn man anfängt, die Bibel so zu lesen, dann wird es richtig spannend. Vielleicht haben wir zum Beispiel über die Geschichte von der Stillung des Sturms weggelesen. Ich habe leider kein Originalfoto gefunden. Muss man dieses vom Sieger Köder nehmen. Was die Freunde damals mit Jesus erlebt haben, das kannst du absolut vergleichen mit dem, was Heli erlebt hat. Eine Situation, die total lebensbedrohend ist. Wind und Sturm sind unglaubliche Kräfte. Warum lässt Jesus sie so in so Situationen reinlaufen? Der hat doch sicher prophetische Gabe gehabt, und den Wetterbericht irgendwie vorher schon checkt. Warum lässt er sie in so Situationen richtig reinrennen? Er macht sogar den Vorschlag, machen wir kleine Segeltüren. Er stellt ihnen auch darin eine Frage und die heißt, wo ist euer Glaube? Und ich bin der festen Überzeugung, dass Jesus sie damit auf das vorbereiten wollte, was sie später erlebt. Also so eine Message, die sich tief in ihnen eingraben hat. In diesem Übergang von diesem Sturm, der da tobt. Und dann steht der Jesus, macht ein Nickerchen dahinter, schreien sie ihn an, hey, du siehst, wir gehen unter, das Ruder ist gebrochen. Und er steht auf und sagt, stopp, Sturm, verstumme. Sturm hört auf und es wird alles ruhig. Und ich glaube, dass er ihnen was mitgeben wollte, was sie in einer Bibelschule oder in einer Andacht oder so vielleicht nicht so tief erfasst hättet. Die Message heißt, was immer euch in eurem Leben begegnet, ja immer die Welle in euer Lebensboot einschlaget und es ist fast am Versaufen, ich bin bei euch und ich bin stärker. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und ich glaube, sie haben schon relativ bald, wenn man die Bibel liest, auf diese Erfahrung zurückgreifen müssen. Glaube heißt auch, den Boden meiner bisherigen Erfahrungen immer wieder hinter mir zu lassen und mich auf das Wagnis, Gott zu vertrauen, neu einzulassen. Eine Situation, die diese Tatsache veranschaulicht, oder Sportart, die auch sehr, mit sehr viel Freude betreibe, ist das Gleitschirmfliegen, das ist hier bei Stuttgart, glaubt ihr gar nicht, gell? 140 Meter Weinberg, was manchmal echt gut geht. Und speziell das Tandemfliegen hat mich die letzten Jahre begeistert. Wer letztes Jahr da war, hat einen kleinen Film gesehen. 7 mutige Eidlinger Schwestern, die sich völlig wagemutig da an meinen Gleitschirm gehängt haben. Hey, die Schwester Friederike. Und interessant ist ja bei dieser Aktion, da erlebt man dieses Verlassen der Komfortzone beim Passagier sehr hautnah mit. Die wird manchmal ganz ruhig vom Start. Oder ganz fahrig, je nachdem. Weil man verlässt das sichere Boden. Und dieses Wechselbad der Gefühle aus Freude zum einen, aber auch Furcht, das ist schon spannend. Und dann das Erlebnis, wenn sie nach dem Start so erst das Vertrauen in das Fluggerät gewinnen und sich der Horizont weitet und man diese Sicht hat. Und da kriege ich immer wieder Rückmeldungen von Menschen, die mir dann mal Kärtle schreibt oder Mail oder so und ihre Erlebnisse dabei beschreibt. Um das ein bisschen zu veranschaulichen, was dieses Fliegen auch mit Glaube zu tun hat, möchte ich 2 Bibelstellen nennen, die vielleicht hat ja noch nie jemand gehört. Die eine, die steht im 5. Buch Mose und da sagt Gott, ich bin wie ein Adler. Das heißt, wie ein Adler ausführt seine Jungen. Wenn man das so liest, denkt man, ausführt. Man führt einen Hund aus, Gassi oder so. Wie ein Adler ausführt seine Jungen. Wisst ihr, wie ein Adler seine Jungen ausführt? Die können ja nicht wie wir am Übungshang mal 10 Meter hoch, 15 Meter, 30 Meter hoch und dann die erste Hüpfer machen. Die sind im Horst und da geht es 200 Meter senkrecht die Felswand. Dann heißt es, flieg oder stirb. Und die fliegen dann. Und wenn die droht abzustürzen, was macht der Adler? Der fliegt unter sie und fängt sie auf. Das ist genial. Und Gott sagt, so bin ich für euch, wie ein Adler ausführt seine Jungen. Und egal, wie es dir geht und ich sehe, du stürzt ab, ich hau mir unter dich und ich fange dich auf. Wir sollten das wissen, dass Gott unter uns fliegt wie ein Adler, wenn Gefahr droht. Oder eine andere Stelle aus dem Jesaja, Kapitel 40, 31, da steht dieses Wort, neuere Übersetzung, alle, die ihre Hoffnung auf Gott setzen, bekommen neue Kraft, sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Auch ein wunderschönes Bild. Also Extremsituationen, die können zu so einer Illustration werden, auch für geistliche Dinge. Neulich schrieb mir ein Leiter von einer großen christlichen Organisation, eine Mail, der war im Sommer mit mir an der Winde, so Windeschleppflüge gemacht. Und ich muss dazu sagen, Also wie sowas für ihn so ein Schlüsselerlebnis wurde. Mir war dann der Wind und im Laufe des Nachmittags war ziemlich schlechtes Wetter und die Wolkendecke, die sank immer weiter ab. Anfangs war sie noch 300, 200 Meter, dann hat es genieselt und danach war sie, wir wussten nicht wie hoch. Eigentlich hätte man müssen einpacken, aber in unserem jugendlichen Leichtsinn, ich muss es gestehen, haben wir gesagt, ha, ein Flügel geht noch, wir nehmen dann mal das GPS mit. Und es war dann tatsächlich so, wir haben reingeschleppt in die Wolke, ab 70 Meter, Suppe. Ich habe immer geguckt, dass das Seil vor uns in die richtige Richtung zeigt und das GPS mit dem Landeplatz programmiert in der Hand. So sah das aus, als mein Spätzle geflogen ist. Und dann sind wir relativ lang in dieser Suppe geflogen. Ich habe immer aufs GPS geguckt, wo ist der Landeplatz, da hinsteuern. Und mein Passagier immer das GPS gehalten. Hier, da sind wir gerade, kommen aus dem Nebel raus. Und plötzlich, mit einem Schlag, wird der Nebel, es war so dicht, dass du den Schirm über dir nicht gesehen hast, mit einem Schlag wird alles sichtbar. Der Boden unter dir, die 70 Meter, der Landeplatz, wunderbar. Und später schreibt er mir, er war in einer Krise seines Dienstes, er wusste nicht, wie es weitergeht, es war alles so nebulös. Und er sagt, diese Aktion hat Gott benutzt, um zu ihm zu reden und ihm zu sagen, wie neblig aus immer im Moment ist, du wirst aus dem Nebel raustauchen. Und das ist tatsächlich auch so passiert. Und er sieht jetzt wieder Land und weiß, wo es weitergeht. Es muss nicht immer ein Boot, ein Seil, ein Berg, ein Gleitschirm sein. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit Geländespielen. Also für alle, die jetzt sagen, ich habe weder einen Gleitschirm daheim noch eine Kletterwandmobile oder so. Geländespiele. Und die ein bisschen zackiger, ja? Nicht nur eine halbe Stunde, so, sondern mal so auf 2-3 Stunden konzipiert, stockdunkler Nacht. Und möglichst im Gebiet, das dünn besiedelt ist, so wie hier in meiner Heimat, nicht weit von hier, Schramberg, Dunningen. Und dann, also wir nennen sowas Aussetzen, ja, man setzt die Gruppe irgendwo aus und die müssen heimfinden oder zu einem bestimmten Punkt. Und dann kriegt jede Karte, Kompass und dann geht's los. Und so haben sie ausgeschaut nach 3 Stunden, wie die Schweine, das ging durch ein Moor, das war natürlich beabsichtigt, nein. Fix und fertig, aber viel gelernt. Ja, als Gruppe viel gelernt und über sich selber. Extremsituationen können einem unglaublich viel über sich selber lehren. Ich habe zum Beispiel immer so die letzten Jahre so, war ich so locker, dann denke ich, orientiere, kein Problem. Ich habe das bei der Bundeswehr schon gelernt, beim Alpenverein, kein Problem, Karte, Kompass. Bis zu jenem verhängnisvollen Tag am Hohen Nock. Der Hohe Nock ist ein Berg beim Hehl in der Nähe, da war ich unterwegs mit einer Meisterklasse. Und das sind auch so 1400 Höhenmeter. Am Gipfel waren sie ziemlich erschossen, die Meister. Es kamen dann nur 2 Nachzügler, ein bisschen, die so Probleme mit Knie und Rücken gehabt haben. Und dann habe ich mit ihnen so kurz besprochen, komm, wir steigen den anderen Weg ab, ist interessanter wie der gleiche, wir kommen da unter, sehe sie auf der Karte, sowieso wieder auf der gleiche Weg. Ich musste ihnen dann aber wirklich versprechen, dass es keinen Gegenanstieg gibt. Habe ich auch gern gemacht. Nach etwa einer Dreiviertelstunde sollte man eigentlich wieder auf den alten Aufstiegsweg kommen, doch der Weg ging wieder hoch. Mist. Ich hatte die Höhenlinie der Karte nicht studiert. Einfach drüber weggeschaut. Und dieser Blöße, ja, der wollte mir jetzt auch nicht unbedingt stellen, dass er gesagt hat, schnell innerlichen Ausweg sucht. Die lünchert mich, wenn ich mit denen jetzt wieder aufsteige. Und dann gucke ich die Karte ganz angestrengt an und dann sehe ich da, tatsächlich, es gibt einen direkten Abstieg. Geht sogar Falllinie, Bolzegrad runter, sagenhaft, grün einzeichnen in der Karte, das muss ein Jägersteig sein, habe ich nur so bei mir gedacht, völlig, weiß auch nicht, was mir da geritten hat. Und dann sage ich, Männer, ich weiß jetzt, wie es geht, wir steigen ab. Hier, habe dann auch so einen Trampelpfad gefunden und dann sind wir losgestiegen. Und es ging dann in den Bergwald und der Bergwald, das wurde dann immer steiler, der Weg war längst kein Weg mehr, das war einfach nur noch Wald, aber man denkt, geradeaus runter kann es nie verkehrt sein. Und dann kamen die ersten Steilabbrüche, es gibt in der Gegend, das ist so Kalkgebirge, Karstgebirge auch, da gibt es immer wieder senkrechte Abbrüche. Steiler Waldboden, die 2 mit Turnschuhe, rutschig und dann übergehend in 20, 30 Meter senkrechte Abbrüche. Es hat sehr viel Zeit braucht, diese Abbrüche zu umgehen. Hier zum Beispiel über so Schrofengelände aus ganz, ganz ungut zu begehen. Und wir haben unglaublich viel Zeit und Kraft verloren. Je später es wurde, desto mehr musste ich mit der Tatsache stellen, ich habe mich hoffnungslos verfranst. Puh, das war heftig für meinen Stolz. Ein Zurück hat es nicht mehr gegeben, die waren so fertig, wenn ich ihnen gesagt hätte, wir steigen die 800 Höhenmeter wieder auf. Undenkbar. Es wurde später und später, das Gelände war zerklüftet und es begann zu dämmern und damit wurde die Situation verschärft. Es wurde dunkel. Eine kleine Taschenlampe hatte der eine, man sieht sie, der links. Der andere hatte nichts. Ich habe eine Stirnlampe gehabt. Als der eine zum x-ten Mal hingeflogen ist, hat er die Taschenlampe mir erst weggeworfen, wir haben es dann nicht mehr gefunden. Dann hatte man nur eine Stirnlampe und ein Handy-Display. Der andere hat sein Handy-Display genommen zum Leuchten. Also wenn ihr jemals in einer Notsituation seid, Handy ist, kann euch da raushelfen. Und dann haben wir uns da vortastet und dann kamen wir in so einen Einschnitt, Canyon nennen wir das, sowas, und es wurde immer enger. Und ich wusste, diese Canyons, wir haben ja kein Handyempfang gehabt in diesen Felsen drin, diese Canyons vom Canyoning, das machen wir dort auch in der Gegend, die haben immer wieder so senkrechte Abbrüche drin, so kaskademäßig. Und wenn so ein Ding kommen wäre, 3 Meter hätte gereicht, ohne Seil, mir wäre total in der Falle geguckt. Gott sei Dank war das dann nicht der Fall. Wir sind durchgekommen und spät nachts dann zur Gruppe gestoßen. Ich habe der Heli am anderen Tag gefragt, du Heli, sag mal, was ist denn das für komische Karte, die du da hast? Was sind da für Wege gezeichnet, die man gar nicht findet? Dann sagt der Junge, das sind keine Wege, das sind Nationalparkgrenzen. Ich hätte mich nicht für übermäßig stolz gehalten, aber das hat mir dann schon einiges ausgesagt über mich selber. Und ich bin sehr vorsichtig geworden, Leute zu sagen, ich zeige euch was, na Gott, ich habe eine Karte. Die Klasse hat mir dann verboten, jegliche Karte zu benutzen. Sie haben mir dann, am Ende waren sie versöhnt und haben mir dann einen Gutschein geschenkt beim VoIG, dass ich mir ein Teil von einem GPS zulegen kann, habe ich dann irgendwann gemacht. Auf jeden Fall ist für mich auch die Frage in der Situation, die stellen sie immer Fragen, diese Extremsituation, war die Frage, wie lässig gehe ich eigentlich mit Orientierung um? Wie lässig lese ich Karte? Oder wie lässig lese ich meine Bibel? Gehe ich mit der auch so um? In der Sprüche steht, manch einem dünkt ein Weg recht, aber am Ende bringt er ihn zu Tode. Seither bin ich viel vorsichtiger geworden. Orientieren, du kannst im christlichen Jargon auch Führung sagen, ist was Wesentliches in unserem Leben. Und Heli erzählt euch jetzt, wie es orientierungsmäßig bei ihm weiterging nach dieser Extremsituation.
Dieser Lutz Kettwig ist nach wie vor ein fixer Bestandteil gewesen in meinem Leben. Als ich dort in diesen Jugendkreis dann ein bisschen mehr eingewachsen bin, darf ich so reden oder muss ich Hochdeutscher reden? Ja, sonst meldet ihr euch, dann übersetzen wir für euch, synchron. Auf jeden Fall, ich habe dort in dieser Zeit, wo ich die Bibel lesen begonnen habe praktisch, auch dann mehr und mehr zum Beten begonnen und Gott die Frage gestellt, Gott wüsste mich, dass ich irgendwas Besonderes, was anderes oder irgendwas mache, soll ich als Tischler weiter in meinem Betrieb bleiben. Und viel schneller als befürchtet ist eine Antwort gekommen. Zuerst habe ich es noch nicht realisiert. Zuerst habe ich noch nicht geglaubt, das ist für mich. Zuerst habe ich gedacht, das ist... Und zwar, dieser Lutz hat mich gefragt, Heli, wir bräuchten für 6 Monate einen Ersatz, einen Tischler, der Burgausbau in Schloss Klaus, Schloss, das gelbe Teil, sieht man ja, der Burgausbau, das ist alles eine Ruine gewesen, denn was man praktisch für diese Zeit dort, der Tischler ist ein halbes Jahr weg, wir bräuchten einfach diesen Tischler, einfach einen Tischler für ein halbes Jahr als Ersatz, ein halbes Jahr als Ersatz, sicher nicht das Richtige für mich, nur so ein Lückenbüßer, nein, das ist sicher nicht der richtige Weg für mich. Und habe das Ganze gleich wieder weggesteckt. 2 Monate später hat er mich wieder gefragt, dieser Lutz, hartnäckig war er. Heli, wie schaut es aus? Hast du schon überlegt? Irgendwie, naja, so richtig Nasen haben wir nicht traut. Naja, vielleicht könnte man sich mal anschauen, das Schloss. So ein heiliger Berg da oben, da Bibelschul und so weiter, in der Nähe von mir zu Hause eben. Und okay, ich bin hingefahren, habe mir das angeschaut, habe mir das Ganze natürlich genauer geschaut, wie, was die Arbeitsverhältnisse wären und so weiter. Die wichtigsten Fragen sind mir natürlich bis zum Schluss noch auf der Zunge gelegen. Die habe ich dann auch losgerückt. Was sind die wichtigsten Fragen beim Arbeitswechsel? Wie schaut es mit dem Cash aus? Und wie schaut es mit der, naja, man fragt mit der Arbeitszeit. Man will ja wissen, wie viel Freizeit, dass man daraus herausrechnen kann. Das war beides, beide Antworten waren absolut zerstörerisch. Unter Niveau. Einen Tag länger arbeiten, bis Samstag um 12:30 Uhr arbeiten, dann gibt es Mittagessen, dann ist man befreit, dann hat man das Wochenende frei und womöglich verlangen da oben die Leute auch noch, dass man dann in die Kirchen geht am Sonntag. Nein, das geht nicht. Das ist sicher nicht für mich. Und Geld, dort habe ich ja als Tischler verdient, einige Jahre als Geselle gearbeitet und habe dort, naja, ein Drittel hätte ich dort praktisch in Schloss Klaus verdient. Ein Drittel. Ich brauche mindestens schon die Hälfte fürs Auto, fürs Bergsteigen und so weiter, fürs Fotografieren. Da brauche ich eh schon fast alles auf. Da bleibt eh nichts über, so richtig. Na, unmöglich. Das ist sicher, was Gott nicht verlangen will von mir. So extrem ist sicher Gott nicht, dass er sowas verlangt. Das ist unter mein Existenzminimum. War für mich ganz klar. Nein, nichts für mich. 2 Monate später kommt mein Chef zu mir. Helmut, hat er gesagt. Ganz komisch, so redet er mich ganz selten an, nur wenn es ganz ernst wird. Helmut hat er gesagt, wir haben da ein kleines Problem. Die nächsten 3 Monate haben wir ein kleines Problem in der Firma. Wir haben zu wenig Arbeit. Das war die ganzen Jahre, wo ich dort war, nie der Fall. 7 Jahre war ich dort, war das nie der Fall. Die Jahre davor hat sich niemand erinnern können von den Gesellen, dass es einmal der Fall war. Wir haben zu wenig Arbeit. Ich muss einen von euch entlassen, von euch 7, und du bist der Betriebsjüngste. Ich kann nur dich entlassen. Aber nach 3 Monaten kannst du wieder anfangen, das verspreche ich dir. Das war für mich der eindeutige Schlag ins Gesicht, mitten ins Gesicht ist es gegangen. Von Gott mitten ins Gesicht, ein Watschen gerückt, sagen wir in Österreich. Ich habe ein Watschen gerückt, warum bist du nicht gleich den Weg gegangen? Für mich war es klar, jetzt ist Zeit für mich. Jetzt ist Zeit für mich, den Schritt zu machen nach Schloss Klaus. Und dann bin ich gegangen eben, habe praktisch gekündigt, sowieso gekündigt worden. Und wenn ich nicht gekündigt hätte, ja, ich hätte eine kleine Abfertigung gekriegt, ich hätte 3 Monate Arbeitslosengeld gekriegt und ja, dann hätte ich halt wieder den Betrieb weitermachen können. Was hätte Gott mit mir machen können, wenn ich diesen Schritt nicht gemacht hätte? Dieses Wagnis, dass ich praktisch nur ein Drittel des Verdienstes riskiere, dass ich mehr als einen Tag Arbeitszeit mehr riskiere, dass ich nur 1,5 Tage frei habe fürs Wochenende, unmöglich. Das könnte Gott nicht verlangen, so habe ich gedacht. Doch, Gott hat es verlangt und ich bin gegangen. Wie weit geht mein Glaube? Wie weit geht mein Glaube, meine Sicherheit, mein Vertrauen auf Gott? Wie weit? Wo ist die Grenze? Über diese Schwelle hinüber zu gehen, dass es nur mehr Vertrauen ist, dass ich darüber hinausgehe, über diesen Punkt, über meine Komfortzone, wo ich sage, jetzt verlasse ich meine Komfortzone, sogar meine Lernzone, jetzt gebe ich Gott vollkommen mein Vertrauen. Gebe ich auch Gott mein volles Vertrauen, dass ich auch in die Panikzone mich sicher in Gottes Hand geborgen fühle. Würde ich aus dem Nest hinausstürzen und Gott sagt, ich fange dich auf. Das habe ich versucht. Ich habe es gemacht. Ich bin nicht diese 6 Monate dort geblieben in Schloss Klaus, sondern ich bin 7 Jahre dort gewesen in Schloss Klaus. Ich bin seelisch verkümmert, ich bin bergsteirisch zu Niete geworden. Ich habe in dieser Zeit, in diesen 7 Jahren, habe ich eine K2-Expedition gemacht, habe eine 3 Monate lang dort 3 Monate weg in Südamerika unterwegs gewesen. Bin verschiedene Touren habe ich gemacht, die was ich in einem normalen Betrieb niemals hätte machen können. K2-Expedition kostet locker 10.000 Euro oder so. Ich kann mir das nicht leisten, habe ich gesagt zum Expeditionsleiter, der was mir angeredet hat. Schauen wir mal, vielleicht geht es irgendwie. Und irgendwie ist es gegangen. Wie weit lasse ich mich von Gott führen? Wo ist die Grenze von meinem Vertrauen? Gehe ich über meine Grenze hinaus? Gebe ich alles an Gott? Gott, mach du mit meinem Leben, was du willst. Und nicht, was ich will. Und nicht, solange ich in der Hand habe, solange fühle ich mich sicher und so weit gehe. Bis zu dieser Grenze, aber nicht hinaus, nicht über die Grenze. Das habe ich sehr oft erlebt im Leben. Wenn ich nur diese Grenze behalte, dann geht nichts weiter im Leben. Gott will, dass was weitergeht. Der will dir volles Vertrauen. Der will mein volles Vertrauen haben. Veränderungen gibt es nur mit diesem Vertrauen. So, Micha kommt jetzt zum nächsten Punkt. Klasse.
Ich muss zuerst meinen Zettel suchen. Ja. Wir haben schon gesagt, Extremsituationen, sie haben alle eines gemeinsam. Sie nehmen uns die Masken ab. Ob das jetzt Abseil ist, eine Bootstour, extreme Bergtour. In einer echten Extremsituation kommt heraus, was in mir ist. Und diese Leute hier sind konfrontiert worden mit ihrer eigenen Angst. Und es gibt einen Ort, wo eine Sache, die wir machen, ist vielleicht das Krasseste, was wir in unserem Programm haben, wo man diese Angst manchmal wirklich mit Händen greifen kann. Und ich möchte euch einen kleinen Film zeigen darüber, über das Brückenschwingen. Ich habe da meine Schüler mal gefilmt, ganz kurz geschnitten, Originalton, und lasst euch einfach von diesen Bildern mal ein bisschen inspirieren. Also ich habe da oft in Gesichter reingeschaut, konnte direkt lesen, ich rinfig, warum bin ich bloß mit dem Kessel mitgegangen? Hätte den Urlaub in Mallorca bucht, da ging es mir jetzt besser. Also auch wieder so ein Übergang zur Panikzone. Jetzt hoffen wir, dass das funktioniert. Wir haben es noch nicht ausprobiert. So. Da kommt es.
Warte, du mal kurz auf, nur auf, genau. Dankeschön. Hier sind wir spontan, ja.
Ah ja, yeah. Ja super. Solange er sich notiert. Die Brücke ist 40 Meter hoch und wir haben 26 Meter draußen ein Seil umgelenkt und dann kann man dann verschiedene Art und Weise springen, vorwärts, rückwärts, Kopf über und so weiter. Genau, und man wird dann abgelassen von der Brücke.
Zwei, drei. Spiel 5 aus der Kürze. Das ist eigentlich. Ich lege mir zu lang.
Geht schon.
Passt schon.
Gut.
Also erst hält die Kopf über.
So, mach mal die Sicherung.
Sucht endlich. Aber ich sehe noch genug. Fast zu viel. Ich spende ein Vitruin. Also, alle mal bereit?
Ja, zurück. Ja, das ist dann besonders fies, wenn man dann hängt und man denkt, ah, jetzt habe ich es überstanden und dann wird man nochmal 10 Meter im freien Fall abgelassen. Ja, das ist so das, was wir so machen. Ein bisschen so Feeling, so ein ganz kleines bisschen könnt ihr drüber kriegen. Wir haben da Gerüst aufgebaut, wir haben allerdings, uns ging das Material aus, wir haben keine 60 Meter hohe Bäume gehabt, aber es ist auch schon ein ganz guter Kick. Angst ist was zu unserem Menschsein dazugehört. Jemand, der keine Angst hat, der ist nicht normal. Ich habe diesen klugen Satz mal gehört, von weiß gar nicht, von wem er stammt. Jede Angst ist im Letzten die Angst vorm eigenen Tod. Und wenn wir Extremsituationen schaffen, etwa beim Klettern oder an der Brücke, werden Menschen unmittelbar an diese Angst herangeführt. Die Angst abzustürzen und zu sterben. Manch einer muss diese Erfahrung für sich selber machen, um wieder das Wichtige seines Lebens ins Blickfeld zu bekommen. Die Bibel sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Für mich hat es auch was zu tun, mal von diesem breiten Weg, auf dem wir so alle unterwegs sind, unsere Komfortzone, es läuft alles, die Kohle stimmt, es gibt keine Herausforderungen. Man kann das sehr leicht übersehen, dass man vielleicht gar nicht mit Jesus lebt. Und in solche Situationen kann einem das bewusst werden, so wie es der Heli auch erzählt hat. Die Gefahr, ohne Jesus zu sterben. Wir waren ja immer noch in dieser Gipfelwand des Cerro Torre und 1500 Meter über den Ebenen Patagoniens. Heli, wie ist denn da oben weitergegangen? Wie kommt es, dass du heute lebendig hier stehst und dort nicht ums Leben gekommen bist?
Ja, wir sind mitten in dieser Ostwand oder am Ostgrat von diesem Cerro Torre. Wir sind immer noch da oben im Sturm hängend. Wie sind wir wieder heruntergekommen? Wie sind wir heil heruntergekommen? Wir sind eine Stunde ungefähr da oben gehängt, bis das uns klar geworden ist, es gibt keinen Ausweg, wir müssen selber was machen. Wir werden erfrieren, wir werden innerhalb von den nächsten paar Stunden werden wir sicher erfrieren. Es ist einfach zu kalt, zu starker Wind. Wir werden das nicht überleben, wenn wir da bleiben, hängen bleiben. Hinaufklettern, unmöglich, war klar. Wir müssen irgendwas machen, hinunterkommen. Da gibt es nur Abseilen. Und mit Abseilen haben wir gewusst, der Wind ist so stark, der wird uns hin und her pendeln. Wir müssen immer wieder Zwischensicherungen einhängen, wie beim Aufsteigen, genauso beim Absteigen, beim Abseilen, Zwischensicherungen da und einhängen. Das haben wir gemacht. Langsam und langsam sind wir abgeseilt. Insgesamt dann, wir waren zwei Tage praktisch hinauf unterwegs und Abseilen, die Abseilaktion ganz, ganz langsam, die ganze Nacht durch und noch einen ganzen Tag. Späten Nachmittag, vom dritten Tag waren wir praktisch unten am Wandfuß, 70 Stunden in der Wand, 20 Stunden davon Abseilen. 20 Stunden Abseilen, 21 Stunden Sturm. Brutaler Sturm. Der Sturm ist nicht weniger geworden, der ist die nächsten 3-4 Tage noch stärker geworden sogar und hätte uns da oben wirklich nicht überleben lassen. Wir haben da unten, zwei Tage später, wir waren wirklich fix und fertig, wir haben kaum gegessen, wir haben kaum getrunken, wir haben da unten uns einfach ins Basislager gelegt, der Wind ist da über die Bäume drüber gepfiffen, unten im relativ windgeschützten Bereich vom Basislager, haben uns da direkt neben einer Quelle hingelegt, haben uns einfach auf die Seiten gerollt, wieder geschlürft, wir haben so viel Durst gehabt, weil wir da oben kaum was getrunken haben, 3 Tage lang. Nur den ersten Tag haben wir zu trinken gehabt. 2 Tage dann oder 2,5 Tage nichts mehr getrunken. Und das war wirklich über der Grenze eigentlich schon vom Körperlichen her. Wir haben da unten dann geplaudert, einfach immer wieder Szenen durch Revue passieren lassen. Und der Walter hat mich plötzlich gefragt, ganz ungewöhnlich hat man gedacht, für mich war das außergewöhnlich, diese Frage, warum hast du nicht so panisch ausgeschaut da oben? Warum war da keine Panik in dem Gesicht zum Sehen? Ich kann mich ganz genau an meine Freunde erinnern. Jetzt noch habe ich es vor meinen Augen. Die Gesichter, eine absolute Panikstimmung in die Gesichter von meinen 2 Freunden. Walter fragt unten, warum hast du nicht so panisch ausgeschaut? Was ist bei dir anders als bei uns? Was ist bei mir anders? Habe ich in dieser Situation nicht an den Tod gedacht, genauso wie in der Dachsche Südwand? Doch, ich habe sehr stark an Tod gedacht. Aber innerlich war ich vorbereitet jetzt drauf. Ich habe gesagt, jetzt, ich will nicht gern sterben. Aber wenn du willst, Herr, dann nimm mir Leben. Ich bin bereit. Diese Bereitschaft möchte ich mir behalten. Für immer. Dass ich jederzeit bereit bin, auch zu sterben. Dass ich immer da denke, was danach wäre. Was am letzten Moment wäre. Dass ich diesen Gedanken immer mittrage durchs Leben durch. Wir haben uns die Hautfetzen vom Gesicht, von der Nase gezogen, die was immer, leichte Erfrierungen haben wir gehabt im Gesicht und in der Nasenspitzen. Und da hat mich der Walter noch auf Zeiten genommen, hat gesagt, du, da oben in der Wand, da habe ich das Gleiche gemacht, wie du dort in der Dachscher Südwand. Ich habe entschieden, dass ich Gott kennenlernen will. Aber was ist, wenn da kein Schritt folgt? Was ist, wenn kein Schritt folgt auf diese Entscheidung, die ich getroffen habe in dieser Dachstein Südwand? Wenn ich dieses Bibellesen nicht begonnen hätte, was wäre gewesen, wenn ich nicht zum Bibellesen begonnen hätte? Wäre die ganze Bekehrungsgeschichte von dieser Dachstein Südwand wäre umsonst gewesen? Wenn man Gott heutzutage fragen tät, was ist dein größtes Problem, was du in der westlichen Welt hast? Oder eines der größten Probleme, vielleicht das größte Problem. Ich glaube, Gott wird sagen, diese Entscheidungen, was getroffen werden für mich und dann nicht wahrgemacht werden, ich glaube, das wäre für Gott, das ist für Gott ein großes Problem in der westlichen Welt. Die dritten Weltländer, die dritten Weltpersonen, Menschen haben das leichter. Weil sie haben den Tod immer näher im Blickfeld als wir. Wir haben den Tod so weit wegrutschen lassen, der ist so weit weg, dass wir nicht in unser Alltagsgeschehen einbeziehen. Und plötzlich, wenn man mit Tod konfrontiert ist, ist es plötzlich was Überdimensionales. was wir nicht leicht handeln können. Ich hatte die Gewissheit, aus der Wand wieder herauszukommen dort, aus dieser Wand da oben, Cerradore. Ich hatte die Gewissheit, auch wenn ich mein Leben verliere, ich komme woanders hin. Mein Leben geht zwar nicht als irdisches Leben weiter, aber es geht weiter. Ich habe Hoffnung über den Tod hinaus. Und das war mein Unterschied. Das war der Unterschied zu meinen zwei Freunden. Wenn ich innerlich mich entscheide dazu, diesen Brückenschwung zu machen, dieses Brückenspringen, so lustig ist auch, manche Draufgänger sind da voll geil darauf, voll scharf drauf, gängend übers Geländer drüber, geht schon, Heli, geht schon. Na, warte noch ein bisschen, ich muss erst anspannen, das Seil anspannen. Die wollen sofort springen, die haben keine Panikzone. Oder kaum. Die ist ganz weit verschoben. Wenn ich mich innerlich entscheide dazu, drüber zu steigen und diesen Sprung zu machen, dann habe ich mich innerlich auseinandergesetzt. Ich habe mich innerlich beschäftigt damit, wie in vielen Situationen einfach, ich muss mich innerlich das beschäftigen mit der Sache, mit der Materie, muss dann abwägen, was ist gut, was ist schlecht, was könnte passieren dabei. Egal, bei was man macht, man muss entscheiden. Wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann gibt es nur einen Weg, gerade vorwärts. Wenn ich da drüber steige übers Geländer, ich sage vorher, wenn es drüber steigt, dann müsst ihr springen. Ich habe sich innerlich dazu entschieden bereits. Ich habe schon öfters 20 Minuten oder eine halbe Stunde gewartet da oben, bis dass sie gesprungen sind. Nicht nur kopfüber, beim normalen Springen bereits, vorne am Gurt angehängt. Manche haben die Panikzone einfach so, oder merken erst in diesem Moment Panik, wenn sie nach unten schauen. Wenn sie plötzlich die Tiefe sehen. Wenn man Seil in der Hand hat, ist es nun leichter. Wenn man kopfüber springt, hat man nichts mehr in der Hand. Man muss einfach weg vom festen Boden. Ins Vertrauen hinein, dass das Seil hält. Diesen Schritt zu machen, diese innerliche Entscheidung dazu, einen Schritt zu machen, führt unweigerlich dazu, dass ich auch den Schritt mache. Wer in Eidlingen die letzten Jahre vielleicht irgendwann einmal eine Entscheidung getroffen hat, Jesus nachzufolgen, sein Leben Jesus zu geben, was hat er zu Hause damit gemacht? Mit dieser Entscheidung ist es nur eine Eintagsfliege gewesen, diese Entscheidung, leer in den Raum gesprochen, so wie ich in der Dachscher Südwand oben, und ist dann nichts weitergegangen. Ich habe ein Jahr gebraucht, über ein Jahr, bis dass ich dann erinnert worden bin von diesem Lutz, innerlich ganz klar gewusst, das ist jetzt der Schritt, jetzt muss ich den Schritt machen, jetzt muss ich gehen. Jetzt muss ich zum Bibellesen beginnen und so weiter. Wer morgen nachmittags die Chance hat, dieses Versprechen, Jesus gegenüber zu geben, Gott gegenüber zu geben, denkt dran, es soll ein Schritt folgen. Es muss ein Schritt folgen, sonst ist es ein leeres Versprechen. Und ich glaube, mit dem Kopf kämpft Gott wirklich am meisten. Mit leeren Versprechungen. Ich wünsche euch Versprechungen oder eindeutige Entscheidungen, eindeutiges Ja und einen Weg, der was dann diese Entscheidung auch bekräftigt.